Über 5 Millionen sowjetische Militärangehörige wurden von den Nazis im Zweiten Weltkrieg verhaftet. Jeder Zweite sah seine Heimat nie wieder. Erfroren, verhungert, am Straßenrand erschossen. Wo erinnert ein Denkmal in Deutschland daran? Als Opfergruppe werden sie kaum wahrgenommen. Eine Entschädigung erhalten sie, anders als Zwangsarbeiter, nicht. Vergessen, verdrängt oder was? Thilo Schmidt begab sich auf eine längst fällige Spurensuche.
Die sowjetischen Kriegsgefangene damals waren überall präsent. Und wir wissen von vielen deutschen Zeitzeugen, dass viele damals auch einfach Mitleid hatten mit diesen Elendsgestalten in zerlumpter Uniform. Und nach 1945, das verwundert uns schon, war es wie ausgelöscht. Ja, niemand erinnerte sich mehr.
Es ist ein dunkler Fleck in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen. Über 5 Millionen gerieten in deutsche Gefangenschaft, über 3 Millionen starben in den Kriegsgefangenenlagern, auch Stammlager, Stalag genannt. Sie waren die größte Opfergruppe nach den Juden. Unter Verweis auf das Kriegsrecht erhalten sie bis heute keine Entschädigung aus Deutschland, anders als die zivilen Zwangsarbeiter.
Es war völlig klar, dass im ersten Winter 1941-42 die überwiegende Mehrheit, also 90% der noch lebenden sowjetischen Kriegsgefangenen, nicht arbeitsfähig waren. Es gab trotzdem keine höheren Essensrationen. Die Bedingungen, vor allen Dingen in der Schwerindustrie und im Bergbau, waren schrecklich. Selbst die Wehrmacht, die ja immer noch die Oberaufsicht hatte, auch in den Arbeitslagern, hat sich massiv beschwert über die Bedingungen in den Lagern von Krupp und Thyssen.
Sagt Sibylle Suchan-Floss von Kontakte Kontakti, Verein für Kontakte zu den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Der Verein hat sich 1990 gegründet. Er setzt sich für die Opfer des Nationalsozialismus im ehemaligen Ostblock ein, besonders aber für die sowjetischen Zwangsarbeiter. Weil deren Schicksal bis heute tabuisiert und marginalisiert wird, in Deutschland und der ehemaligen Sowjetunion.
Die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen, nicht der Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg überhaupt durch die Deutschen, sondern der sowjetischen Kriegsgefangenen, ist nach allem, was man weiß, eine solche Sache der besonderen Grausamkeit und der rassischen und ideologischen Verfolgung einer bestimmten Gruppe.
Die noch lebenden Kriegsgefangenen stellten im guten Glauben, dass sie auch von der Zwangsarbeiterentschädigung profitieren, einen Antrag an die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.
All diese 20.000, die Anträge gestellt hatten auf Kompensation für geleistete Zwangsarbeit, ja, russische Kompensatia war da allgegenwärtig, die bekamen ein bürokratisches Ablehnungsschreiben, dass sie tief getroffen hatte, ja, nicht leistungsberechtigt zu sein. Das haben sie einfach nicht verstanden. Und sie haben natürlich auch nicht das deutsche Gesetz verstanden, diesen Paragraphen, der da stand. Das ist für sie bis heute unverständlich.
Eberhard Ratschuweit und seine Mitstreiter vom Verein Kontakte Kontakti begannen daraufhin, selbst Spenden einzutreiben und die noch lebenden Kriegsgefangenen zu bedenken mit einer symbolischen Entschädigung. 7.000 Kriegsgefangene hat der Verein erreicht und damit, so sagt Ratschuweit, vermutlich fast alle, die überhaupt noch leben. Sowjetische Kriegsgefangene, in Deutschland ignoriert, in der Sowjetunion diskriminiert. Wer in Kriegsgefangenschaft geriet, war in den Augen Stalins ein Verräter, sagt Dmitri Stratjewski. Der gebürtige Ukrainer hat Geschichte in Berlin studiert. Auch er engagiert sich bei Kontakte Kontakti.
Also ich würde das nicht pauschaliert als letzte Kugel für sich selbst betiteln, aber von der Führung der Sowjetarmee war natürlich Kampf bis zuletzt erwartet, also selbst in einer ausweglosen Situation.
Unter Stalin noch kam ein Drittel der Heimgekehrten in Strafbataillone oder ins Gulag. Aber auch nach Stalins Tod setzt sich die Diskriminierung fort, auf staatlicher und privater Ebene in Ausbildung und Karriere.
Damals gab es und gibt es immer noch mächtige Veteranenräte und Kriegsgefangene waren oft keine Mitglieder eines Veteranenrates. Und innerhalb einer kleinen Dorfgemeinde war es natürlich für diese Menschen extrem kritisch und beleidigend. Sie haben auch gekämpft für ihr Vaterland, sie haben ihr Vaterland verteidigt. Diese Nicht-Anerkennung, Nicht-Akzeptanz in der Gesellschaft, das war praktisch die schwerste Wunde.
Никакого, что касается Белоруссии, в Белоруссии, то я не заметил, чтобы какое-то изменилось отношение к пленным.
Was Weißrussland betrifft, so kann ich nicht sagen, dass sich irgendetwas gegenüber den Kriegsgefangenen änderte,
sagt der ehemalige Kriegsgefangene Boris Antonowitsch Popow aus Weißrussland.
Die Parteiorganisation diskriminierte uns weiterhin. So verwehrte man mir 1969 die Teilnahme an einem Kongress in London. Die Parteiorganisation lehnte dies ab und ich war von der Delegation ausgeschlossen.
Popow geriet im Sommer 1941 nahe Minsk in deutsche Kriegsgefangenschaft. Im April 1945 wurde er aus dem Stalag 4b in Mühlberg an der Elbe im Südwesten Brandenburgs befreit.
Tag, Herr Fritsch.
Guten Tag. Wollen Sie mal? Gehen Sie durch hier?
Gerade durch. Neuburgsdorf, ein Nachbarort von Mühlberg. Bernd-Jürgen Fritsch hat als langjähriger Vorsitzender des örtlichen Heimat- und Naturschutzvereins begonnen, sich für das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen zu interessieren. Das ehemalige Lager kann man von seinem Wohnzimmerfenster aus sehen.
Sie müssen sich bücken. Ja, jetzt. Sie müssen sich hier, setzen Sie sich dorthin. Und da sehen Sie dort diese Pappelstrünke über diesen Fichten. Da ist die Zufahrt, ja.
Fritsch und der Heimatverein haben Kontakt zu einem ehemaligen Kriegsgefangenen des Lagers Mühlberg aufgenommen. 1999, zum 100-jährigen Bestehen des Ortes, wollten sie ihn einladen. Unterkunft, Reisekosten, Krankenversicherung, alles schien geklärt. Doch die Reise scheiterte am Dickicht staatlicher Bürokratie, an Visaformalitäten.
Das ist ja das Schreckliche. Ich habe mit ihm gesprochen am Telefon. Wir kannten noch, ich bin ja viel jünger als er, ja. Wir kannten aber denselben Hund noch, Lumpi. Der hatte 3 Läufe, 3 Beine. Deswegen erinnert man sich, so ein Gelber war das, ja. Aber das ist ja nun nicht der Kern der Sache.
Michail Wasilewitsch Schitkows Glück im Unglück war, dass er nicht zur Zwangsarbeit in der Industrie herangezogen wurde, sondern als Landarbeiter bei einer Familie in Neuburgsdorf diente, die unter der Uniform einen Menschen erkannte. Und dass ihm die Flucht aus dem Lager gelang. Auf seiner Flucht schrieb er der Familie einen Brief.
Meine muss ich erstmal hier umdrehen.
Fritsch zeigt das vergilbte Papier und liest aus einer Übersetzung.
Im 2. Monat meiner Flucht befinde ich mich nordöstlich von Lodz. Mein Tisch ist die Feldflasche, mein Arbeitszimmer der Wald und mit Fenstern nach dem Süden. Dort ist der See. Ich bin auch menschenscheu geworden. Ich fürchte mich vor allem und daher kehrte ich nicht zu Ihnen zurück. Wie viel habe ich gesehen und überlebt? Aber warum? Um den Schandfleck zu tilgen und die Ehre wiederherzustellen. Dann werde ich nicht,
Herr Fritsch ringt um Fassung,
um meine Mädchen Angst haben. Leider weiß ich nichts mehr zu schreiben. Alles Gute, 9.10.44, Lodz Schitkow.
So. Das nimmt sie sichtlich mit.
Ja, na klar.
Bernd-Jürgen Fritsch wird keine Gelegenheit mehr haben, Schitkow zu treffen. Er ist 2002 gestorben. Dass die Neuburgsdorfer ihn überhaupt fanden und das schon vor der Wende, ist ein Zufall. Ein Journalist aus der Umgebung traf ihn zufällig in seiner Heimatstadt Lipezk im fernen Russland.
Aber der Herr Schitkow gilt ja in Russland oder galt ja noch als Held. Er ist ja zurückgeflüchtet, während die anderen hier umkamen. Und die galten in Russland als nichts.
Und so erfuhren lange Zeit oft noch nicht einmal die engsten Angehörigen etwas über das Schicksal der verschollenen Kriegsgefangenen. Etwa 3000 starben im Lager Mühlberg. Mehr als zwei Drittel davon waren Rotarmisten.
So, ja, mach mal los.
Ja,
mach mal
los. Wir könnten sonst hier auf der Binde hier am Ende.
Das Lager Mühlberg, keine 5 Gehminuten von Fritschs Haus entfernt. Wo heute lichter Laubwald ist, befanden sich die Baracken für die Kriegsgefangenen.
So, das ist die Barackenstadt. Man kann sich vorstellen, das war hier rechts und links, diese großen Dinger waren das von Baracken. In der Mitte war dann so ein Ofen drin. Hier an den Köpfen waren so eine Aborte, aber das waren bloß die Nachtaborte. Die großen Aborte, da gehen wir jetzt hin, das ist dort. Und wo wir vorhin vorbeigegangen sind, auch wo sie reingehen wollten. Und jetzt gehen wir mal.
Der Heimatverein hat dem ehemaligen Kriegsgefangenen Michail Schittkow eine Stele an der Gedenkstätte am ehemaligen Lager Mühlberg gewidmet. Es ist bereits die 18. Stele, die die Ehrenamtlichen aufgestellt haben. Zeithain, Nordsachsen, ein paar Kilometer entfernt von Mühlberg. Ein Außenlager des Stalag 4b, das stufenweise zum Lazarettlager ausgebaut wurde. Geplant wurde es kurz vor dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion.
Nur war das Lager beim Ankunft des ersten Transportes am 12. Juli 1941, im Grunde genommen war das nur ein großer, Doppelstacheldraht umzäunter Pferch mit ein paar Wachtürmen, standen gerade mal 12 solcher Baracken hier. Ja, und schon am 10. August waren 32.000 Gefangene im Lager. Also kann man sich ja vorstellen, es war im Grunde genommen wie so ein offenes, großes Gelände, wo einfach die Menschen da in Erdhöhlen, die sie sich selber gegraben haben, vegetiert haben. Und dann dabei irgendwie begann man mit dem Bau des Lagers.
Sagt Jens Nagel, der Leiter der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain, auf dem Gelände des ehemaligen Lagers.
Wollen wir gucken? Ja. Reingucken?
Wir gehen in eine Baracke, die heute Teil der Gedenkstätte ist. Was im Lager Zeithain geschehen ist, kaum in Worte zu fassen.
Ein Offizier, der später Kompaniechef einer Bewachungseinheit war, der berichtet, dass bis zu 300 sich im Winter, Herbstwinter 41, 42 in so einer Baracke nachts einfach reingestellt haben, um irgendwie Schutz vor der Witterung zu bekommen. Und das war natürlich nicht so, dass die hier noch irgendwie sich auf den Boden legen konnten, sondern die standen einfach. Und da beschreibt er eben auch in seinem Wachdienst, wie er dann da nachts dieses Stampfen, um sich selber vor Kälte zu schützen, dass sie da aber nur ihrem Tode weiter zuarbeiten durch weitere Entkräftung. Also dem war schon bewusst, was da los war.
144 dieser Baracken gab es im Lager Zeithain, jede 160 Quadratmeter groß. Heute weiß man, die überwiegende Mehrheit der sowjetischen Kriegsgefangenen ist verhungert. Sie wären an den Krankheiten, die in den Lagern grassierten, Ruhr, Typhus, nicht gestorben. Alleine in Zeithain waren es...
Also irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 wird die Wahrheit liegen, was die Opferzahlen angeht. Ja? Also wir haben alleine jetzt schon knapp 25.000 Namen. Also kann man sich überlegen, dass die Opferzahl wahrscheinlich eher an die 30.000 rangehen wird im Moment, so sieht es aus. Also das ist sozusagen von der Dimension her, ja. Und damit sind wir in Dimensionen, die man sonst nur aus Konzentrationslagern kennt.
Gebt ihnen ihren Namen zurück. Den fern der Heimat grausam zu Tode gekommenen Kriegsgefangenen anonym in Massengräbern verscharrt ein Andenken zu geben, ein Anliegen von Jens Nagel und der Gedenkstätte Zeithain.
Sie sehen ja draußen auf dem Friedhof hier, wir haben ja hier ein paar symbolisch, also sind das 5.100 Namen von hier auf diesem Friedhof alleine bestatteten Kriegsgefangenen sowjetischen. Das war sozusagen unser Versuch, eben deutlich zu machen, dass das hier keine anonyme Masse ist. Denn dass ihre Namen hier nicht verzeichnet waren oder nach wie vor nicht sind, war auch eine Folge der stalinistischen Verfolgung. Denn dieser Friedhof sowjetischer Kriegsgefangenen wurde umgedeutet. Er wurde zu einem Ort, um den Sieg der Sowjetunion über das faschistische Deutschland zu manifestieren. Das heißt, diese Kriegsgefangenen spielten aber überhaupt keine Rolle.
Auch in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten spielten sie keine Rolle. Erst 2008 ließ die russische Regierung die Namen der ihr bekannten gestorbenen Kriegsgefangenen in einem Online-Archiv veröffentlichen.
Und seitdem haben wir ja hier auch vermehrte Nachfragen, Besuche von Familien hier an den Gräbern. Und dabei haben wir erlebt, dass eben auch die Verfolgung über den Tod hinausging. Denn diese Familien haben ja eigentlich bis zu diesem Online-Portal 2008 keinerlei Informationen gekriegt, was mit ihren Angehörigen eigentlich passiert ist.
In der Sowjetunion diskriminiert, in Deutschland ignoriert. Bis heute ist die deutsche Gedenkstättenpolitik mehr auf die NKWD-Lager, die sowjetischen Speziallager, fokussiert, durch die die Russen die ihnen widerfahrenen Kriegsleiden vergelten wollten. Die Sowjets nutzten dazu nach der Befreiung Deutschlands die Anlagen bestehender Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager, so auch das Lager Mühlberg und das Lazarettlager Zeithain.
Ja, aber das ist ja gut, das ist ja natürlich jetzt nochmal bezogen auf dieses NKWD-Lager ja immer das Problem, dass natürlich viele unschuldig da saß. Aber es gab natürlich auch welche, die durchaus Täter waren. Also ich kenne zum Beispiel einen Fall, da ist ein Stabsfeldwebel der Wehrmacht durch ein SMT verurteilt. Dieses Verfahren entspricht natürlich keinerlei rechtsstaatlichen Normen. Aber der Mann war Mörder. Das wissen wir. Der hat entflohene KZ-Häftlinge auf einem Arbeitskommando, was er hier verwaltet hat, mit eingefangen und erschießen lassen. Kurz vor Kriegsende. Ja? Der landet dann natürlich nachher im Bautzen, wird dann 56 entlassen, geht in den Westen und wird als Opfer des Stalinismus anerkannt. Solche Geschichten gibt's auch.
Trotz der offiziellen Heroisierung des Sieges der Sowjetunion und dem gleichzeitigen Verschweigen des Schicksals der Kriegsgefangenen entstand die Gedenkstätte in Zeithain noch vor der Wende.
Die Gedenkstätte selber ist eingerichtet worden 1985 durch noch zu DDR-Zeiten. Die ist dann aber im Zuge der Wende abgewickelt worden und geschlossen worden.
Erst aber jetzt nicht wahr, oder?
Doch, das ist wahr. Und man merkt man natürlich aber auch, dass sowas möglich war, weil natürlich diese Opfergruppe natürlich im kollektiven Gedächtnis auch heute noch keine wirklich große Rolle spielt. Und man muss auch sagen, dass der Bund bis heute in seiner Gedenkstättenkonzeption zur Förderung der Gedenkstätten in Deutschland diese Opfergruppe nicht erwähnt.
Zurück in Berlin beim Verein Kontakte Kontakti.
Die Menschen zeigen stolz Briefe aus Deutschland. Die erzählen in ihrer Nachbarschaft mit Stolz, wir sind anerkannt, wir bekommen Post aus Deutschland. Und jetzt sind wir schon endgültig mit anderen Kriegsteilnehmern gleichgestellt. Also diese Stimme aus Deutschland ist für ehemalige sowjetische Kriegsgefangene besonders wichtig.
300 Euro hat jeder Kriegsgefangene erhalten, den der Verein ausfindig machen konnte. Geld, das ausschließlich aus privaten Spenden stammt. Es ist nur eine Geste. Aber es ist ein wichtiges Signal aus Deutschland. Und das erste Signal überhaupt.
Меня больше все поразило не сама, так сказать, материальная помощь 300 евро, сколь отношение.
Am meisten hat mich die materielle Hilfe von 300 Euro und der Brief des Vereins Kontakte Kontakti berührt. Das hat mich erstaunt und der hat tief in meiner Seele berührt. Es war die erste Anerkennung der ungerechten Behandlung und der Vernichtung der russischen Kriegsgefangenen überhaupt.
Schon seit Jahren fordert der Verein Kontakte Kontakti auf politischer Ebene, die sowjetischen Kriegsgefangenen rechtlich mit den zivilen Zwangsarbeitern gleichzustellen. Eberhard Ratschuweit.
Ja, seit 6 Jahren schmort unsere Petition im Bundestag, ist noch nicht abschließend beantwortet worden. Wurde dann aber doch von zwei Parteien aufgegriffen. Ich nenne sie einfach SPD und Grüne, die auf der Grundlage dieser Petition eine parlamentarische Initiative ergreifen wollen, ja, um dann doch die letzten der noch Lebenden erreichen zu können.
Der Antrag der Opposition wird im Mai im Bundestag zur Abstimmung gestellt. Beobachter rechnen nicht damit, dass er angenommen wird.
Ein Insasse des Stalags wurde strafversetzt ins KZ Buchenwald. Er erinnert sich daran und schrieb in einem Brief, dass Buchenwald für ihn wie ein Paradies erschienen sei. Feste Baracken, es gab Bettgestelle mit Stroh, ja, die Baracken wurden beheizt. Das war für ihn unglaublich, der zuvor sich seine Lagerstätte mit den bloßen Händen in die Erde wühlen musste, um Schutz vor der Witterung zu bekommen. Das konterkariert die Meinung der Bundesregierung, es handele sich bei den sowjetischen Kriegsgefangenen nur um allgemeines Kriegsschicksal.
Kontakte in die Vergangenheit, eine aufwendige Spurensuche nach Erinnerungsorten für russische Kriegsgefangene. Thilo Schmidt berichtete. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.